Welche Fehler machen Unternehmen immer wieder, wenn es um Social Media geht?
Wie viel Zeit habe ich? Dominiks Followerzahl, die schwankt nämlich, sinkt sogar zum Teil. Was macht das denn mit dir?
Shit.
Null Follower, null Präsenz auf Social Media. Macht das jetzt Sinn für euch oder nicht? Und wenn nicht, ist auch in Ordnung. Dann machen wir was anderes.
Ohne Social Media geht in Zukunft einfach nichts mehr.
Setz dich mit uns in einen Workshop. Danach bist du Fan von Valuetainment, weil du verstehst und auch die Beweise siehst, was das mit Beziehungen macht in der digitalen Welt. Dass da Kommentare kommen, dass Leute begeistert sind, dir folgen und so weiter und so fort.
Müssen wir dafür irgendwelche Leute einkaufen, Influencer direkt? Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Das ist ja auch kein Erfolgsgarant. Man spürt nach wenigen Sekunden auf einem Social Media Kanal, worum geht's hier. Geht es hier um den, der den Kanal betreibt, oder geht es hier um mich als Zielperson? Social Media Praktika Folge 3. Wir sprechen heute davon, dass Hooks out sind. Wir sprechen nämlich mittlerweile von Szenen. Und was es damit zum Start eines Videos auf sich hat, das wirst du heute erfahren. Dann haben wir natürlich wieder die Community-Rubrik, wo wir uns jeweils drei Fragen stellen, von denen wir bislang noch nichts wissen. Also Dominik hat drei Fragen rausgesucht und ich habe drei Fragen für ihn rausgesucht. Unser Deep-Dive-Thema heute ist ein ganz wichtiges Thema in vielen Unternehmen, und zwar das Thema innerbetriebliche Akzeptanz. Also wie kannst du es schaffen, deine Chefs davon zu überzeugen, dass Social Media wichtig ist? Und zum Schluss blicken wir auf Dominiks Followerzahl, insbesondere auf TikTok. Die schwankt nämlich, sinkt sogar zum Teil. Und wir reden darüber, warum Dominik damit fast kein Problem hat. Dominik, schön, dich zu sehen.
Einen wunderschönen guten Tag, Aaron. Was ein Intro. Ja, ich glaube, das wird ein interessanter Talk. Wir werden ein bisschen, glaube ich, in die Diskussion gehen. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ans Eingemachte. Ja, ich habe es ja gesagt, Hooks sind möglicherweise out. Ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber weil letztendlich ist ja jeder Videoanfang irgendwie die Hook. Aber bei uns hat sich, wie wir Hooks gestalten, vor allem im letzten Jahr, und das zieht sich jetzt auch durch 2025, einiges verändert. Ja. Und wir nennen das Szenen.
Ja.
Und die Frage an dich direkt mal, was ist eine Szene und warum machen wir das?
Ja. Ich glaube, für den einen oder anderen würde ich sogar noch mal einmal weiter aufgreifen, weil klar, für uns ist irgendwie so der Begriff Hook ist bekannt. Ich weiß gar nicht, ob das so für jeden draußen so ein gängiger Begriff ist. Deswegen würde ich sagen, sprech mal einmal kurz noch über, was ist überhaupt eine Hook und was ist überhaupt der Sinn und Zweck einer Hook. Ne? Also eine Hook ist halt der Videostart. Was passiert in den ersten 3 bis 5 Sekunden? Wie wird in das Video eingestiegen? Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, und daher kommt auch dieser Name Hook, wie so ein Anker, die Leute aus ihrem Scrolling, aus halt dem im Feed irgendwie rumswipen, rauszuholen und in das Video reinzuziehen, sie in das Video zu hooken. Und das ist mit so der wichtigste Part fast in einem Video, weil die entscheidet im Endeffekt, ob man sich das Video jetzt anschaut oder ob man sich das nicht anschaut. Und wie wir in den letzten Jahren und nicht nur wir, auch viele andere Mitbewerber die Hooks gestaltet haben, war im Endeffekt einfach durch verschiedene Ebenen. Zum einen erstmal das, was man vielleicht lesen kann, dass wir irgendwie einen Text draufgeschrieben haben. Das natürlich, was man hört, ne, das, was die Leute sagen. Und im Endeffekt natürlich auch das, was man sieht. Und bislang hat es mit eigentlich gereicht, weil vielleicht auch der Kuchen noch nicht so groß war, dass wir stark damit arbeiten konnten, was kann man lesen und was kann man hören. Also was steht auf der Texthook und was hört man quasi in der Audiohook. Und in dieser, ich sag mal, visuellen Hook noch gar nicht so stark gearbeitet haben. Da jetzt aber in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, einfach auch viel mehr Creator auf den Markt gekommen sind, ist dieses, okay, ich stehe irgendwie vor einer Kamera in diesem Talking Head-Style, also einfach man sieht einen Kopf und die spricht mit mir, so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ausgelutscht gewesen ist und die Leute sich schon zu sehr daran gewöhnt haben. Dass wir uns gesagt haben, okay, wir brauchen ja schon irgendwie irgendeinen Moment wieder, den wir kreieren müssen, dass die Leute sich entscheiden, sich unser Video anzuschauen. Und so sind wir halt dazu gekommen, weil wir auch in unseren Videos echte Fragen beantworten. Diese Situation, die wir damit darstellen oder die wir sonst eigentlich nur ansprechen, zu inszenieren, quasi auch optisch darzustellen. Und es ist natürlich eine größere Herausforderung, sich da sowas auszudenken. Aber da haben wir einfach gemerkt, dass das ein guter Weg ist, quasi diese Situation nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch zu zeigen. Also was man da quasi sich so ein bisschen hinter die Ohren schreiben kann, was bei uns dann im Intern, gerade im Editing-Team auch immer gang und gäbe ist, ist so dieser Begriff Show and Don't Tell.
Mach mal ein Beispiel.
Wir haben beispielsweise bei, ich glaube, haben wir auch in der ersten SMP-Folge drüber gesprochen, über die Kinderhut-Kitas. Und wir haben am Anfang also eine Frage, oder hätten wir früher vielleicht eine Frage gestellt, die wie sollte ich mit einem Kind sprechen, wenn XYZ? Und jetzt stellen wir das anders dar, indem wir quasi dieses Kind, also die Kamera übernimmt quasi die Perspektive eines Kindes, klein, unten, Ultraweitwinkel, gefilmt, und die Kamera übernimmt quasi die Perspektive eines Kindes. Und dann kommt diese Person, die Kindergärtnerin oder die Erzieherin, auf das Kind zugesprungen und sagt, ey, das darfst du auf keinen Fall machen. Dreht sich dann in die Kamera und sagt, ne, so muss man mit Kindern sprechen, dass man die auch mal so ein bisschen ermahnt. Und früher hätte man vielleicht einfach nur so eine Frage gestellt, wie bringe ich eigentlich einem Kind bei, nicht mit dem Löffel zu spielen? Und wenn man das auf diesen Satz bezieht, wird sie dann auf das Kind zukommen und sagen, ey, nimm den Löffel aus der Hand und fass den nie wieder an. So, rotes Bild, ne? Und man sieht einfach, quasi gefilmt aus der Perspektive eines Kindes, so von unten nach oben, wie diese große Person, diese Erzieherin auf mich zuläuft mit bösem Blick und mir quasi ein bisschen Angst macht. Das heißt, wir übernehmen quasi in dieser Situation den Point of View, diese Sichtweise des Kindes, und spielen einfach diese Situation, die sich in der Realität da abspielen würde, nach. Ja, und das ist eine ganz andere Herangehensweise, ob einfach nur eine Person vor der Kamera steht und sagt, ne, wie bringe ich meinem Kind bei, dass ich keinen Löffel mehr in die Hand nehme, versus ne, wir nehmen hier, sind in der Situation, du fühlst dich richtig involviert, als ob du dabei wärst.
Und dann haben wir ja, ich kriege das ja ein bisschen mit, was wir da machen, jetzt haben wir ja irgendwann angefangen, das mal dann zu machen, das ist ja schon lange her. Und jetzt habe ich ja bei uns, das vielleicht so aus als Hintergrundinfo, ich habe bei uns eher den redaktionellen Hut auf und Dominik den Produktionshut. Und es gab dann einen Dreh, da haben wir dann im Nachgang gesprochen und dann hast du mir gesagt, hör mal, die Szenen, die da jetzt so waren, das hat eigentlich nicht so gut funktioniert. Ja. Was ist denn, was ist dieses Learning, was wir da gesammelt haben?
Das war ein Moment, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, wo wir ja so ganz frisch an diese Inszenierung rangegangen sind und wir am Anfang so sehr aus dem Naturell heraus genau diese, wie wir auch das letzte Mal gesagt haben, diese echten Szenen, diese echten Fragen auch wirklich nachgestellt haben. Weil wir dann ein Format haben, wo wir eben auch ne, echte Kindergartenfragen quasi beantworten. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, das funktioniert sehr, sehr gut, ne, dass wir quasi diese Situation darstellen, diese Situation nachempfinden, dass die Leute sich quasi wirklich so hineinfühlen können, und haben dann versucht, jedes x-beliebige Thema dann in Form irgendwie eines Gesprächs darzustellen. Ne? Zwei Personen mit einer Kaffeetasse gehen durch eine Kita und unterhalten sich über XYZ. Und da greifen wir eigentlich eher doch wieder einfach eine, ich sag mal, extern hervorgerufen oder sich ausgedachte Szene hervor, als dass wir wirklich in die Situation gehen, die wir darstellen wollen. Und es bedarf bei der Kreation einer Szene, und das hat ja mehrere Ebenen, das hat zum einen am Anfang eine redaktionelle Ebene, wo man sich ausdenkt, okay, was ist das jetzt irgendwie für eine Situation und wie könnte ich das schreiben, hin zu, okay, wir haben jetzt dann irgendwie auch einen Ort und das müssen wir jetzt auch verbildlichen in der Situation, wie sie da sein kann. Und das Learning, was wir einfach gesammelt haben, ist, wir müssen auch wirklich irgendwie schauen, dass wir in so eine echte Situation kommen, die Leute kennen, ne? Und uns nicht irgendwas ausdenken und dann irgendwie eine kreative Darstellung da drauf münzen, sondern wir müssen wirklich in diese Situation gehen und schauen, wie fühlen die sich, was machen die, was passiert in echt, wenn ne, diese Situation ist, um das nachzustellen. Also einfach nur interaktiv zu filmen, ne, zwei Leute bewegen sich und reden über ein Thema, das ist nicht der heilige Gral, sondern wirklich den Schritt weiter zu gehen, zu gucken, ne, wie ist es wirklich, um das nachher filmen zu können.
Genau, also die drei, das vielleicht noch, um das kurz zusammenzufassen, die drei Varianten oder die drei Evolutionsstufen sind, Presenter steht vor einer Kamera und fragt in die Kamera, Wie schafft man es eigentlich, dass Kinder nicht mit Löffeln spielen? Oder irgendwie sowas, ne? Gibt's eine, wie auch immer jetzt das Thema ist. So, und das wird in die Kamera gefragt. Die nächste Evolutionsstufe wäre, zwei Presenter, interaktiv gedreht, laufen über einen Flur und unterhalten sich darüber. Sag mal, wie machst du das eigentlich in deiner Gruppe, wenn die mit Löffeln spielen? Oh ja, da gibt's vieles zu lernen. Das ist zwar interaktiv gedreht, aber das ist nicht die Situation, wie du es jetzt lustigerweise immer genannt hast. Vielleicht ist Situation sogar ein besseres Wort als Szene. Und das Dritte, und das ist das, wo wir hinkommen wollen, ist genau den Moment aufzunehmen, wo das gelebt wird. Und das ist in einem Bewegungsraum oder in einem Gruppenraum, wo die Erzieherin zum Kind mit dem Kind schimpft und sagt, jetzt lass den Löffel da liegen. Weil das ist genau der Moment, wo das halt Reales, ja? Ja. So, und ich jetzt vermischen wir so ein bisschen die Formate, die wir da haben, weil das mit dem Löffel, das ist das Format so versus so nicht, wo wir auch so eine Gegenüberstellung machen, wie man es machen sollte und wie man es nicht machen sollte. Und gerade da bietet es sich total an, diese Szenen oder Situationen zu nutzen. Also, genau, wir haben nämlich dann festgestellt, nur interaktiv ist es nicht. Es muss diese echte Situation, diese echte Szene sein. Was ist uns denn bei der Umsetzung noch aufgefallen?
Es sind unterschiedliche Sachen uns aufgefallen. Wo ich ein Highlight drauf setzen würde, ist in der Gestaltung dessen, wie man so ein ganzes Video dann umsetzt. Weil man könnte jetzt sagen, okay, wenn so eine Inszenierung, so eine Situation, so eine Szene sehr erfolgreich ist, warum machen wir nicht ein gesamtes Video so? Ja, weil wenn es am Anfang gut ist, warum machen wir nicht das gesamte Video so? Und da muss man halt dazu sagen, mit den Leuten, mit denen wir vor der Kamera arbeiten, das sind keine Profis. Und es ist schon eine sehr große Herausforderung, wirklich auch mit Mimik, mit Gestik zu arbeiten, um das richtig darzustellen. Weil es geht hier schon fast so ein bisschen in eine sehr schauspielerische Richtung. So ist es richtig. Wo wir von den Presenterinnen und Presentern vor der Kamera echt einiges abverlangen. Ja, also das braucht natürlich auch in der Produktion viel länger, sowas dann aufzunehmen, als einfach nur einen Satz in die Kamera zu sagen. Also das muss man sich, das muss man sich einfach bewusst sein. Und da dann so ein gesamtes Video in so einer Art und Weise darzustellen, braucht einfach extrem lange. Und wenn man sich eben auch überlegt, okay, als Unternehmen, man hat irgendwie einen gewissen Effizienzdruck und man will an einem Tag 25 bis 30 Videos machen, dann wird das, wenn man das komplett so macht, doch irgendwann recht eng. Und es ist tatsächlich so, dass es gar nicht notwendig ist, so ein gesamtes Video in so einer Art und Weise darzustellen, sondern dass man quasi diese Art und Weise dieser Szene, dieser Inszenierung mehrmals dann im Video immer zwischendurch einbaut. Weil wenn man einen kurzen Moment darstellt, kriegt man den eigentlich ganz gut produziert und dann können die sich da reinversetzen und dann braucht es ein bisschen, um es vorzumachen, nachzumachen und zu spielen. Und wenn man so diese Daumenregel nimmt, alle 3 Sekunden muss in einem Video irgendwie was passieren, dann kann man diese Szenen auch zwischendurch immer mal wieder reinsetzen und somit ein Video interaktiv zu gestalten, ohne die Produktion vor Ort dann hyperkomplex zu machen. Du hast gerade das Format angesprochen, ne, so macht man was versus so macht man was nicht, da auch eine Gegenüberstellung wieder zu machen. Ich habe am Anfang gesagt, na, die Person kommt böse auf das Kind zu, es sind Ultraweitwinkel gefilmt von unten nach oben, dann ist vielleicht noch ein roter Screen und dann macht man dieses, okay, wie funktioniert es wirklich? Das ist für die Person dann einfach zu merken, weil das ist dann ihr ganz normaler Arbeitsalltag. Dann ist dann anders gefilmt, ist einfach nur in Normalweitwinkel, ist eher auf Augenhöhe, dann ist ein grüner Screen. Und so kann man da auch nochmal eine ganz andere Gegenüberstellung setzen und kriegt eine ganz andere Interaktivität ins Video rein, was im Endeffekt zum Ziel hat natürlich, dass die Leute im Video drinbleiben und nicht rauscrollen.
Also ich gehe davon aus, für alle, die sich das als Video anschauen, dass wir schon vor einigen Minuten mehrere Videobeispiele gesehen haben, weil sonst könnte es, also wenn man es nur hört, vielleicht ist es ein bisschen schwierig zu folgen. Wenn man es sieht, wird sehr schnell sehr klar, wovon wir hier sprechen. Wem würdest du, also angenommen, uns hört jetzt jemand zu und vielleicht ist ein Unternehmen irgendwie, keine Ahnung, Marketingverantwortliche und wollen das umsetzen. Wem würdest du empfehlen, so etwas zu produzieren und wem würdest du eher davon abraten?
Also wem es sehr einfach fallen wird, solche Szenen zu machen, sind Menschen, die sehr stark im Kundenkontakt sind oder im Menschenkontakt. Weil das sind halt Situationen mit Menschen. Und Situationen mit Menschen lassen sich einfach sehr gut darstellen. Also das ist auf jeden Fall das, was in erster Linie am einfachsten ist. Es wird aber auch, also man kann das überstülpen in alle Bereiche, weil du hast ja eben die verschiedenen Ebenen angesprochen, ne? Von, ich spreche einfach in die Kamera hin zu, wir drehen interaktiv mit zwei Personen, mit einer Person, aber halt einfach interaktiv hin zu, wir tauchen wirklich in diese Situation ein. Und diese zweite Ebene, die lässt sich auf jeden Fall breit auf wirklich jede Branche anwenden. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, wie für Bofrost, die wir produziert haben, kann ich meine Zunge in einem Tiefkühllager oder in einem kalten Raum an Metall festfrieren. Das kann ich fragen. Oder so, wie wir es gemacht haben, wir sind in einem kalten Raum an dieser Metallstange, gehen da ran und gehen natürlich nachher weg, weil sollte man nicht machen. Spoiler Alert an der Stelle. Funktioniert da auf jeden Fall auch, wenn man keine Menschenkontakt hat. Man muss sich immer überlegen, ne, was ist jetzt irgendwie die Situation, wie kann ich das verbildlichen, und dann geht es wirklich überall.
Ja, aber ich würde ja sagen, es geht nicht überall.
Wieso?
Wir hatten doch so Momente, wo wir gesagt haben, das macht hier keinen Sinn. Das ist so, ich gebe dir ein Beispiel, so ein Video zum Beispiel, die fünf größten Kitas in Deutschland oder sowas. Ja. Da würde ich redaktionell, natürlich kann ich mir jetzt irgendwann aussehen, aber das macht keinen Sinn.
Es kann Sinn machen, weil du hast ja die Ebenen angesprochen. Es ist schon ein höherer Interaktivitätsgrad, wenn man das irgendwie in einer Inszenierung darstellt. Und ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo wir das auch gemacht haben. Und zwar haben wir nach dem kältesten Ort gefragt bei Bofrost. Und wir hätten einfach in die Kamera fragen können, ne, was ist der kälteste Ort in XYZ? Haben uns aber nachher dazu entschieden, das irgendwie umzumünzen und eine Situation zu schaffen, die ist ein bisschen künstlich, deswegen ist sie nicht in dieser obersten Ebene drin, sie ist ein bisschen drunter, wo wir einen Presenter platziert haben als der Experte für Kälte. Und der ist im Arbeitsalltag, ne? Wir haben einen HR-Fokus, das heißt, wir platzieren erstmal dieses, wir sind in einem Unternehmen, was sich mit Kälte und Gefrieren etc. auseinandersetzt, und der wird aus seinem Arbeitsalltag gerissen. So haben wir erstmal platziert das Thema, es geht irgendwie ums Thema Arbeiten, ne? Das ist das, was wir eigentlich nachher vermitteln wollen. Und er ist halt der Experte für das Thema Kälte, und dementsprechend kommt nachher sehr interaktiv, so in der POV-Perspektive, die Person auf den Presenter zugelaufen und sagt, ey René, Kältefrage des Tages, ey René, ich habe mal eine Frage zu XYZ. Ne? Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Ja, es ist nicht die Situation, die man nachfühlen kann, aber deutlich interaktiver gedreht und dementsprechend auch möglich.
Genau, aber da würde ich schon einen Unterschied machen. Ne? Das eine ist interaktiv drehen und das andere ist inszenieren. Ich glaube, das ist
genau, deswegen sage ich, ne, das ist nicht diese höchste Stufe von, das kann man jetzt nachvollziehen und fühlen, weil man da reintauchen kann, weil es eben auch eine Frage ist, die so im Alltag halt nicht aufkommt. Ne, das ist für all die, die sich gerne Wikipedia-Artikel durchlesen, die werden sich diese Frage bestimmt irgendwann mal gestellt haben. Aber ansonsten ist es ja so eine Curiosity-Gap, die man hat, wenn man die Frage hört. Dann will man die Antwort wissen, aber man wird sich vielleicht jetzt nicht, wenn man spazieren geht, diese Frage auf einmal mal stellen. Da ist es natürlich dann schwierig, eine Situation darzustellen, weil es diese Situation so einfach nicht gibt. Und da muss man eben weiterdenken. Und wenn es dann nicht ganz oben in diese inszenierte Situation geht, dann zumindest interaktiv gedreht.
Ja, ich würde eine Sache noch ergänzen, wenn es darum geht, Hooks zu inszenieren. Das kann auch so einen Tag sprengen. Ja, also ich weiß noch, vor ein paar Wochen hatten wir irgendeine Drehvorbereitung und da hat es nicht hingehauen. Also da hatten wir in der Redaktion zu viele Szenen und zu viel dies und hier können wir nochmal das und das ist nochmal interaktiv. Und wir achten halt ja nicht nur auf, hey, was cool, sondern was irgendwie auch machbar in der Zeit, die wir haben. Und da habe ich rigoros zusammengestrichen. Natürlich achten wir darauf, dass das nicht irgendwie die Performance schmälert, aber man kann sich da auch ein bisschen verrennen. Ne? Und nur weil man das macht, heißt, es ist ja auch kein Erfolgsgarant. Ne? Also nur weil ich es inszeniere, die Hook heißt es nicht, dass es mega performt.
Ja, genau. Das Thema ist weiterhin sehr, sehr ausschlaggebend, und diesen Effizienzgrad, den ich ja eben auch schon angesprochen habe, den muss man bei so einem Dreh gerade im Unternehmenskontext einfach im Hinterkopf haben, weil der Tag ist halt nicht unendlich, gerade die Arbeitszeit ist nicht unendlich, und das muss man einfach im Blick behalten.
Ja. Fun Fact, ursprünglicher Impuls, das wirklich mal so umzusetzen, kam durch eine Wettbewerbsanalyse, ne?
Ja.
Ich werde jetzt nicht sagen, von welchem Kanal, aber und bei welchem Kunden, bei welchem Projekt, aber wir haben, und das ist mir schon in den letzten Jahren sehr häufig aufgefallen, wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, gehen wir am Anfang sehr intensiv in die strategische Arbeit und dazu gehört unter anderem die Analyse des Wettbewerbs und auch die Suche nach Best Practice. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass wir immer wieder was Neues lernen und uns dann die entscheidende Frage stellen. Wenn wir was Gutes sehen auf Social Media, stellen wir uns die Frage, okay, wie können wir das jetzt für uns, für unser Thema oder für unseren Kunden, für das Thema unseres Kunden nutzen? Ja, also es geht, und so gucken wir immer drauf, ne? Und ich glaube, das ist bei diesen inszenierten Hooks ist das genauso gewesen.
Ja.
Haben wir durch eine Wettbewerbsanalyse wurden wir dazu inspiriert, das doch auch mal auf uns zu übertragen.
Mit dem Risiko, dass wir jetzt ein Thema vergessen haben oder so. Es ist eine grandiose Überleitung in unser Q&A, weil wir sind die letzten 3 Tage auf der OMR unterwegs gewesen, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Ich könnte das ungefähr einordnen. Und mir wurde nämlich eine Frage gestellt auf der OMR, die genau das Thema anspricht, was du gerade genannt hast. Und zwar war die Frage, warum macht ihr am Anfang so unglaublich viele Workshops? Das war, ich mache ein Kennenlerngespräch, dann kommt ein Brainstorming und dann wird produziert. Wofür brauchst du das überhaupt?
Ah, das fragst du einen Unternehmensberater, der es liebt, Slides zu bauen. Ja, das, also ich verstehe die Frage und ich kenne das Thema. Also ich habe schon genug Kennenlerngespräche gehabt mit Unternehmen, die gesagt haben, ja, Strategie, ja, also wir machen hier bis und dann fangen wir an. Ne? Und wir haben immer gesagt, na, ja, dann sind wir halt raus. So, und warum? Weil wir alles auf ein ordentliches Fundament stellen wollen. Der Moment für so ein Brainstorming, der kommt schon noch. Der kommt auch im Zuge dieser Workshops. Der kommt aber nicht nur. Das ist halt ein strategisches Gesamtgefüge, wo ein paar Sachen zusammenpassen müssen. Erstmal müssen wir gut verstehen, worum geht es überhaupt? Was ist eigentlich das Ziel? Und nur weil der Kunde sagt, was sein Ziel ist, heißt das nicht, dass auch das wirklich sein Ziel ist. Dann müssen wir den Kunden verstehen. Was ist eigentlich bei euch los? Was macht euch aus? Worin seid ihr gut? Was können wir bei euch lernen? Und so weiter und so fort. Dann müssen wir auch so ein bisschen die Organisation verstehen, um Gefühl dafür zu bekommen, wie setzen wir eigentlich bei dem Kunden um? Ja, also wie tickt dieses Unternehmen? So, und dann gehen wir natürlich inhaltlich ran und sagen, alles klar, wir gucken uns einmal an, was ihr bisher auf Social Media gemacht habt. Ja, so eine Art TÜV, in Anführungsstrichen. Dann schauen wir uns an, wie tickt eigentlich euer Wettbewerb? Also euer unmittelbarer Geschäftswettbewerb. Ja, also wenn du jetzt irgendwie Immobilienunternehmen A bist, gucken wir uns Immobilienunternehmen B, C, D, E, F an, die irgendwie groß sind und einen guten Job machen oder die unser Kunde einfach auf dem Schirm hat und lernen von denen und analysieren das, prüfen das bis ins Letzte und schauen, also wir nutzen dafür die Blue Ocean Methodologie und schauen halt, okay, was können wir lernen und was können wir nicht lernen. Und dann schauen wir uns an, wie es eigentlich außerhalb des Tellerrands aussieht. Also wir blicken über den berühmten Tellerrand und schauen uns an, okay, zum Thema Immobilien, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, was gibt es denn da noch? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen großen Influencer zum Thema Immobilien. Da ist vielleicht nicht die Konkurrenz von unserem Kunden, aber contenttechnisch ist es super unmittelbare Konkurrenz. Was macht der denn? Was funktioniert bei dem denn? Was funktioniert denn nicht? Und wie sähe das? Genau der Mechanismus, von dem ich eben sprach. Wie können wir das in unsere Welt übertragen? So, und das sind alles Sachen, die wir brauchen, um den Standort zu bestimmen. Wo stehen wir gerade? Wo steht der Markt gerade? Und dann fangen wir an mit, meinetwegen nennen wir es Brainstorming. Wir entwickeln dann Formate und dann gehen wir auch runter auf Ideenebene. Aber das ist der 3. Workshop. So, und die Erfahrung zeigt, dass ein solch etablierter Prozess die Ergebnisse auf ein festeres Fundament stellt und das darf man nicht vergessen, es schmiedet sich so ein Kernteam. Ja, und das ist, je größer die Organisation, desto wichtiger ist das, dass das ganze Unterfangen Social Media Fürsprecher bekommt. Ja, und wir gucken natürlich auch und wir besprechen am Anfang, okay, wer geht eigentlich von Kundenseite mit in diese Workshops? Das machen wir nicht einfach random, sondern das wird dann schon besprochen und dann nimmt man irgendwie einen Fachexperten mit rein, damit wir fachlich und wie auch immer. Also das Ganze hat einfach mehr strategische Notwendigkeit, als viele sehen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache da ein Kennenlerngespräch und dann mache ich Brainstorming, ja, aus meiner Sicht ist das nicht nachhaltig, ne? Aber und wenn wir was machen, wollen wir es ordentlich machen. Wir wollen ja nicht irgendwie einmal brainstormen und 30 Videos produzieren, sondern wir wollen unsere Kunden irgendwie als Partner länger begleiten. Und dafür brauchen wir am Anfang ein ordentliches Fundament.
Ja. Brauche ich nichts zu ergänzen? Kein Fall. Das war in langer Form auch meine Kurzantwort an ihn.
Das ist doch schön. Also ist es dir gelungen, das in kurz zu sagen? Ist ja verrückt. So, Frage Nummer eins für Dominik. Wie bekomme ich auf Social Media mehr Kommentare?
Wie bekomme ich auf Social Media mehr Kommentare? Kommentare sind erstmal der Beweis dafür, dass du Content machst, der die Leute interessiert. Und der Beweis dafür, dass du Content machst, von dem die Leute irgendwie mehr sehen wollen, an dem sie sich beteiligen. Es ist ein sehr wichtiger Fakt. Wir sprechen beispielsweise im 916 Spice bei uns darüber, dass man Interaktion anregen kann, indem wir nach Interaktion rufen, indem wir die Leute einfach da aufrufen zu kommentieren, indem wir eine echte Frage beantworten und zum Beispiel danach sagen, hey, ne, Thema Bäckerei, Thema Immobilien, wo wir eine Frage gerade beantwortet haben und bewiesen haben, dass wir irgendwie Ahnung zu diesem Thema haben. Welche Frage sollen wir als nächstes beantworten? Ja? Die offene Einladung der Leute, sich am Content zu beteiligen und mitzumachen und ihre eigenen Ideen da reinzubringen. Und wenn man darauf dann im nächsten Schritt eingeht, sei es durch gutes Community-Management, dass man die Kommentare beantwortet und somit auch eine gewisse Wertschätzung der Community gegenüber zeigt, regt das dann wieder zu weiteren Kommentaren an, einfach weil die Leute sehen, ich werde gehört und es macht Sinn zu kommentieren, es wird beantwortet. Oder man geht sogar noch einen Schritt weiter und wenn man diese offene Frage stellt, was soll ich als nächstes beantworten? Und die Leute stellen ihre konkrete Frage, dass man dazu ein Video macht und das in Videoform beantwortet. Das funktioniert inzwischen auf TikTok, Instagram, YouTube, überall. Früher war das so eine TikTok-Funktion, das geht aber inzwischen immer. Und das ist natürlich nochmal eine höhere Form der Wertschätzung den Leuten gegenüber, als wenn man einfach nur den Kommentar beantwortet. Wenn man noch einen Schritt weiter geht und Formate etabliert, jetzt im Detail zu erklären, was Formate sind, ist glaube too much, aber dass man quasi einen gewissen Leitrahmen oder eine rote Linie durch den Content zieht, immer eine Variable hat und wenn ich jetzt mal auf den Dominik Fisch Kanal gehe, gibt es ein Format, zeig mir mal die Autos von Marke X in Land Y, dass man da quasi immer zwei Variablen hat, wo die Leute dann ganz einfach kommentieren können, zeig mir mal bitte die Autos von Audi in China. Dann weiß der Nächste, okay, es wird ungefähr immer diese Frage. Das heißt, ich kann mal fragen nach, zeig mir mal die Autos von Mercedes in den USA. Zeig mir mal die Autos von Kia in Deutschland. Ne? Man macht es den Leuten sehr, sehr einfach, quasi nur durch Schauen des Contents neue Kommentare zu generieren. Und wenn man darauf eingeht und den Leuten dann darum wieder die Wertschätzung gibt und dazu dann wieder Videos macht, dann werden die in Zukunft dann nochmal mehr kommentieren. Und es funktioniert extrem gut. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, habe ich nämlich auch so umgesetzt, jetzt vor kurzem in China, als ich auf der Shanghai Auto Show war und habe dann die Leute so kommentieren lassen, ne, welches Auto oder welche Automarke soll ich euch hier auf der Messe als nächstes zeigen? Kommentare waren massiv voll, ein Video nach dem anderen sechsstellig, weil ne, Wertschätzung drauf eingegangen und genau die Fragen dann beantwortet und Content dazu gemacht, was die Leute interessiert.
Also relevanten Content machen, Fragen, also tatsächlich Fragen überhaupt erstmal, was soll, ne, welche Fragen habt ihr? Dann antworten die Leute vielleicht auch. Ja. Wertschätzung zeigen als im Community-Management und solche Fragen auch aufgreifen. Und im Zweifel, und ich glaube, entweder habe ich es überhört oder hast es nicht gesagt, ich würde auch zeigen, dass es ein echter Kommentar dann ist. Ne?
Ja, also das ist so ein zwiegespaltenes Thema, würde ich sagen, weil ja, aus einer Content-Sicht auf jeden Fall, weil das zeigt nochmal mehr die Wertschätzung, wenn man die Kommentare auf den Plattformen direkt beantwortet, wenn man natürlich irgendwie effizient denkt und plattformübergreifend, und das haben wir auch bei einigen Kunden, dann ist es natürlich so ein Datenschutzthema mit den Namen. Und deswegen machen wir es bei einigen Kunden ja auch so, dass wir, ja, oder inzwischen eigentlich bei allen Kunden, dass wir diese Namen dann rauscutten, ne, dass man nicht sieht, okay, wer hat das jetzt wirklich beantwortet. Und dann hast du natürlich diesen persönlichen Bezug eigentlich wieder rausgenommen. Aber ja, es ist schon, es ist, zeigt einfach, ne, kommentiert was und es wird von uns gesehen.
Genau.
Und wenn ihr kommentiert, dann ist das bei uns auf der Agenda. Wir nehmen euch ernst, ne? Ihr seid uns was wert. Also diesen Faktor, und selbst dann, dann hast du recht, selbst wenn man den Namen da rausschneidet aus Datenschutzgründen, kommt dieser Effekt da trotzdem zustande.
Ja.
Du hast gerade ein gutes Thema angesprochen. Ist es schwerer, sich Ideen auszudenken für Produkte, die man anfassen kann, oder doch eher für Dienstleistungen? Kam auch von der OMR. Dienstleistung, weil das sagen ja viele, ja, ist ja ganz einfach, ne? Ich habe ja ein Produkt, das kann ich zeigen und dann mache ich da Content draus, aber ja, ich hab eine Dienstleistung, geht doch gar nicht.
Ja, ich, nein. Also, was war die, ob es schwerer ist? Nein.
Genau, ist es nicht schwerer, nein, sich Content nicht auszudenken für Dienstleistungen als für Produkte?
Nein, nein. Nächste Frage. Nein. Also ist es nicht, ganz, also tatsächlich einfach nicht. Weil, ob das jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, es stiftet irgendwie Mehrwert, sonst würde es nicht gekauft werden. Für irgendjemanden hat das, was da im Angebot ist, Mehrwert. Was auch immer das ist. Das kann was Spannendes, was Langweiliges, was Großes, was Klein, was weiß ich, was das alles sein kann. Und gerade da in dieser Konstellation, jemand hat Interesse daran, ist bereit, Geld zu zahlen für irgendetwas. Da steckt der Content. Warum? Welches Problem wird damit gelöst? Welche Themen? Welche Fragen? Fragen drumherum. Was ist die Geschichte hinter dem Angebot, hinter dem Produkt oder ob es eine Dienstleistung ist? Wie ist das entstanden? Wer macht das Ganze? Wer ist dafür verantwortlich? Wie ist es dazu gekommen? 1000 Millionen Dinge. Und die einfache Antwort ist, nein, das macht absolut, absolut keinen Unterschied.
Ja, im Endeffekt ist ja auch jede Dienstleistung dazu da, Probleme von Menschen zu lösen. Dann kannst du einen Schritt runtergehen und dazu Content machen.
Ja. So, nächste Frage. Wie sollten wir mit negativen Kommentaren umgehen?
Negative Kommentare. Das ist, gerade im Unternehmenskontext ist das echt ein Thema, weil da ganz viel Angst ist. Wenn ich mal einmal einen Schritt zurückgehe und mal meine persönliche Sichtweise schildere mit negativen Kommentaren, die ich beispielsweise bekomme, versuche ich die sehr konstruktiv positiv anzugehen. Wenn so ein Hate-Kommentar kommt, sehr positiv, nett, freundlich darauf zu antworten, weil häufig ist es eben so, dass die Menschen ihre eigene Negativität irgendwie auf das Gegenüber überstülpen wollen. Und dann hat es häufig weniger was damit zu tun, dass du irgendwie kacke bist oder dass dein Content schlecht ist, sondern dass die Person sich in irgendwas getriggert fühlt und einfach ihren Frust ablässt. Und sobald du irgendwie damit anfängst, sehr positiv darauf einzugehen, setzt, keine Ahnung wieso, weshalb, warum, irgendwie ein Umdenken im Kopf dieser Menschen ein. Und die fühlen sich so ein bisschen ertappt und rudern dann auch sehr schnell zurück in dem Content, entschuldigen sich dafür. Und das ist mir sehr, sehr häufig schon entgegengekommen. Manchmal muss man aber oder als Unternehmen das auch so ein bisschen aushalten, ne? Weil wenn man irgendwie so ein kontroverses Thema anspricht, dann eckt man natürlich links und rechts so ein bisschen an, was in der Social-Media-Welt aber gut ist. Und man darf sich darf sich nicht vorstellen, dass jeder dort draußen so der gleichen Meinung ist. Und nur weil man selber als Unternehmen dann vielleicht das oder das propagiert, dass dann nicht jeder dazu stimmt. Das ist nicht so und das soll auch nicht so sein, weil wenn man glatt, ne, dann fällt man eben nicht auf. Social Media lebt einfach davon, so ein bisschen Ecken und Kanten zu haben. Und wie gesagt, einmal dieses Positive darauf antworten ist ein Thema. Videos zu solchen Sachen zu machen, um die aufzugreifen, ist ein Thema. Konkretes Beispiel. Göing haben wir, glaube ich, in der letzten S&P-Folge drüber gesprochen. Die haben ihre Preise gesenkt und haben darüber oder haben dazu total viele Hate-Kommentare bekommen. Und die Leute haben wilde Theorien aufgestellt, warum die auf einmal irgendwie geringe Preise haben von, ja, ihr nutzt ja jetzt Insektenmehl und schlechtere Qualität, ihr bezahlt die Leute schlecht, ist natürlich alles Humbug. Ne? Und da auch mit so ein bisschen Humor ranzugehen und zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt mal hier die negativsten Kommentare auf und geben mal so ein kleines Statement dazu, das vielleicht auch so ein bisschen humoristisch verpackt, haben ein Video dazu gemacht. Und lass mich lügen, aber ich glaube, das war so plattformübergreifend auch knapp 500.000 Aufrufe, die das gemacht hat. Weil dann kommen natürlich wieder aus der Community Leute auf dich zu, die Fürsprecher für dich sind, die deine Meinung übernehmen und für dich so ein bisschen in die Bresche springen, weil sie dich eben nachvollziehen. Weil wir haben natürlich auf einer anderen Ebene ganz sachlich einfach erklärt, wieso, weshalb die Preise da gesunken sind. Und das ist also auch eine Option, da das proaktiv aufzugreifen und ein Video zuzumachen und solche Sachen dann einfach so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Aber ganz wichtig ist, bleibt standhaft da draußen. Ja? Also nicht jetzt, okay, jetzt kommen hier 3 Hate-Kommentare, das war auf der OMR, das ist noch lange kein Shitstorm, gebe ich auch meine Unterschrift drunter. Dann nicht irgendwie anfangen, irgendwie in Panik verfallen, so ein Video runternehmen, nur weil 3 Negativkommentare drunter sind. Das eben nicht. Ehrlich zu seiner Meinung zu stehen, ist ganz, ganz wichtig. Dann nicht sich nach links und rechts in irgendwelche Ausreden zu flüchten. Ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die man da einfach auf dem Schirm haben sollte.
Und sich darüber im Klaren sein, wird es immer geben.
Ja, das ist ganz normal. Es gibt immer Leute. Sobald, das ist schon echt lange her, dass mir das einmal jemand gesagt hat, sobald du mehr als eine Person bist, gibt es einen, der nicht 100% deiner Meinung ist. Und das ist ganz normal.
Ja, ich weiß noch, ich glaube 2019 habe ich Dirk Müller im Andersmacher-Podcast interviewt. Und er hat gesagt, wir haben darüber geredet. Und er hat gesagt, du kannst Mutter Teresa sein. Und die Leute schreiben irgendeine Sülze. Und es ist ja tatsächlich so. Es gab wirklich Mutter Teresa und es gab Verschwörungstheorien rund um Mutter Teresa und was das alles und wie auch immer. Also wie gesagt, deswegen, davon muss man sich so ein bisschen frei machen. Das gehört nicht zu Social Media, das gehört zu den Menschen.
Genau.
Das ist das Entscheidende und so sind wir halt.
Genau, Social Media ist wie, ich will nicht schon wieder eine Phrase machen, ne? Aber es ist halt der Hammer, den du nutzen kannst, um einen Nagel in die Wand zu hauen oder jemanden in den Kopf einzuhauen.
Boah, und es gibt halt inspirierend hier, wirklich.
Ja, es gibt halt die und die Leute. Nein, deswegen, es ist ganz normal, dass die Leute irgendwie kommentieren und sobald man sich dazu entscheidet, als Person, als Selbstständiger, als Unternehmen, ich gehe jetzt auf Social Media mit meiner Meinung und meinen Themen, dann wird es Leute geben, die dagegen sind. Und das ist völlig okay. Und es ist im Endeffekt, um das vielleicht mal so ein bisschen zu erweitern, kann sogar hilfreich sein, weil eine Social-Media-Plattform unterscheidet nicht zwischen positiven und negativen Kommentaren. Die kennt einfach nur Engagement. Ja. Und es gibt genug,
ja,
tatsächlich auch Unternehmen, ne? Also ich gucke jetzt beispielsweise zur Deutschen Bahn mal, die negative Kommentare nutzen, um das Engagement unter ihren Beiträgen hochzutreiben, um den Plattformen zu zeigen, hey, das, was wir machen, ist interessant, die Leute kommentieren, die beteiligen sich an dem Content, was ein Zeichen für die Algorithmen ist, dass da eine Relevanz ist und dass solche Beiträge dann gepusht werden. Das heißt, man kann das sogar eher nutzen dann, um seine Reichweite, um seine Message zu vergrößern.
Ja, also sobald man rausgeht und gesehen werden will, sollte man sich nicht darüber beschweren, dass man gesehen wird.
Ja, die nächste Frage passt tatsächlich so ein bisschen daran, welche Fehler machen Unternehmen immer wieder, wenn es um Social Media geht?
Wie viel Zeit habe ich?
Zeit läuft ab jetzt maximal 3 Minuten.
Also es ist natürlich, ich haue einfach mal spontan raus, was mir jetzt so einfällt. Nummer 1, die falsche Haltung. Ich habe es auch bei dem Panel da auf dem 916 Summit gesagt, man spürt nach wenigen Sekunden auf einem Social-Media-Kanal, worum geht's hier? Geht's hier um den, der den Kanal betreibt oder geht's hier um mich als Zielperson? Habe ich was davon oder hat nur die Person was davon, die da, also ne? Gibt's hier was für mich oder also will die Person nur haben? Das ist eine Sache, weil, und das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern das ist einfach auch was Menschliches, wenn wir da irgendwie da rausgehen in die Öffentlichkeit, wollen wir häufig irgendwie was haben. Ja, und das spürt man. Das ist ein ganz häufiger Fehler. Ein zweiter Fehler, der sehr häufig und sehr, sehr weit verbreitet ist, ist Perfektion. Ja, Perfektion ist der absolute Killer. Ich glaube generell so im Leben. Ja. Und dazu zum Leben gehört auch Social Media und Unternehmen neigen dazu, weil sie so ein schönes Brandbook haben und so eine schöne CI und ganz viele tolle Logos und haben sich alles schön überlegt und da wurde ganz viel Geld für bezahlt, dass das alles genauso perfekt dann auch auf Social Media sein muss. Und das behindert beim Denken. Das erschwert manchmal so den kreativen Umsetzungsprozess, wenn es darum heißt, oh ja, da war jetzt ein bisschen, da hat die Kamera jetzt ein bisschen zu sehr gewackelt oder da war jetzt ein bisschen Unschärfe. Und Social Media dagegen ist halt einfach unperfekt, schnelllebig, kurzweilig. Und gerade da ist es so wichtig, dieses Spiel mitzuspielen und nicht perfekt sein zu wollen. So, und wenn ich noch die letzte Minute habe von den 3 Minuten, die du mir großzügigerweise gegönnt hast, der dritte große Fehler das ist mir nicht im Unternehmenskontext aufgefallen, aber es ist so ein bisschen Wertschätzung für Community. Also ganz eklatant hängen geblieben ist mir mal bei uns im Coaching mal, aber das war kein Unternehmen, sondern es war jemand, der selbstständig ist, hat dann angefangen mit Social Media und dann kamen so die ersten Kommentare und dann haben wir gesagt, ja, das ist doch mega, das ist ja super, ey, dann kannst du jetzt ja hier die Kommentare beantworten und dann kam, Zitat, ja, aber das sind ja nur 3 Kommentare. Mhm. Und das ist für uns macht das fassungslos, weil wir uns so denken, ja, was hast du denn erwartet? Willst du direkt 3000? Dafür wärst du wahrscheinlich nicht ready, ja, um 3000 Kommentare direkt zu bekommen. Das würde wahrscheinlich zu viel des Guten sein. Und da einfach die Wertschätzung zu haben für die kleinen Dinge, da kommt man mal ein Kompliment, jemand schreibt, hey, cooler Content, das ist ja interessant und überhaupt, dann kommt so ein bisschen Followerschaft dazu. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass Unternehmen irgendwie das nicht so schnell sehen, ohne da jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen. Das wären so 3 Dinge in hoffentlich 3 Minuten, die Unternehmen sehr häufig falsch machen.
Ja, falls ihr mal wissen wollt, welche Fehler ihr macht auf Social Media oder wo ihr gerade steht, können wir euch nur den Social Score empfehlen. In weniger als 3 Minuten findet ihr da heraus, wo ihr gerade steht, ob ihr aktuell so euer komplettes Potenzial auf Social Media ausschöpft. Link dazu unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Bin mal gespannt, was so euer Ergebnis da sein wird.
Genau, 0 bis 100%. Die Frage ist, inwiefern bist du, inwiefern seid ihr bereit für Social Media? Habe ich noch eine Frage, ne?
Theoretisch hast du noch eine.
Ja. Wo finden wir denn Freelancer für Video-Editor?
Boah, Video-Freelancer für das Editing. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür habe ich mich noch nie aktiv auf die Suche begeben, weil die fliegen uns zu wie, was weiß ich was, im Frühling die Blüten vom Baum. Der Markt ist sehr voll und die Aufgabe ist es tatsächlich eher, gut von schlecht zu unterscheiden und Leute zu finden grundsätzlich ist kein Problem. Sei es, man schickt eine Nachricht irgendwie in so Facebook-Gruppen für Virtual Assistants oder in Fiverr oder einfach auch eine Instagram-Story. Also wir haben Leute aktiv über Instagram gefunden, die sich bei uns gemeldet haben. Leute aus der Community ist immer ein super Eingangstor. Ne? Gerade wenn man schon irgendwie eine gewisse Reichweite hat, einen Aufruf zu starten und zu sagen, hey, wir suchen für XYZ. Ne? Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns. Weil dann findet man sowieso immer die Leute, die auch thematisch schon interessiert sind. Also die Leute zu finden ist jetzt nicht so das Ding. Das Sortieren und Sichten der Leute, das ist tatsächlich eher die Sache. Und was wir machen, um da mal einen Überblick zu bekommen, wie gut die sind, ist ein konkretes Testprojekt zu definieren, das von den Leuten geschnitten werden soll. Wir haben da bei uns einfach beispielsweise 1-2 Skripte vorbereitet, 1-2 Rohdateien. Die sind auch immer dieselben, dass man eine Vergleichbarkeit hat, dass alle die gleichen Projekte bekommen und man nachher einfach sieht, okay, wir haben jetzt irgendwie 10 Bewerbungen bekommen und alle 10 haben mit dem gleichen Material, den gleichen Herausforderungen Ergebnis Y erzielt. Und da kann man direkt schon mal sehen, okay, das ist gut, das ist schlecht, da ist es, ne, so wie halt so der persönliche Duktus irgendwie ist, was man da als gut und schlecht empfindet. Und dann ist es einfach wichtig, mit den Leuten da zu sprechen. Man muss nicht sofort in ein persönliches Gespräch kommen, womit wir sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, sind Umfragen, sei es jetzt in einfach ganz normal in Google-Umfragen, Google Forms heißt das, meine ich. Ne? Da gibt es auch ganz viele andere Alternativen, die man dafür nutzen kann, um im Vorhinein auch nochmal Informationen von den Leuten zu bekommen. Und dann hat man eben ganz viele Informationen, ein fertig produziertes Video, Projekt, Informationen, Hintergründe zu den Leuten Und dann kann man da ins Gespräch gehen mit den Leuten, die da gut abgeschnitten haben. Und ja, und da sind auf jeden Fall Leute dabei. Also der Markt ist so voll, das ist unglaublich. Das ist aktuell ein boomender Bereich. Was eher schwieriger ist, ist so andere Leute in anderen Bereichen des Produktionsprozesses zu finden. Aber die Editor, da gibt es viele von.
Okay. Stell dir vor, du bist ein Unternehmen, das aber bei null ist.
Ja.
Null Follower, null Präsenz auf Social Media. Und die haben uns irgendwann mal zugehört, haben irgendwas gesehen, haben gesagt, Mensch, die von Social Attention, die sind so begeistert von Social Media, das müssen wir jetzt auch machen. Wir haben sogar jemanden hier im Team, die können das irgendwie ein bisschen vorbereiten, die können vielleicht auch irgendwo mal eine Kamera draufhalten, aber dieses Video schneiden, das ist wirklich, das würden wir gerne auslagern.
Ja. So.
Dich kennt niemand, die Firma ist unbekannt, ist ein kleines, mittelständisches Unternehmen für was weiß ich. Was würdest du machen?
Dann würde ich in dem Fall an zwei Stellen gehen. Ich würde zum einen die Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenten kontaktieren. Und da gibt es ganz spezielle für Video-Editings. Also virtuelle Assistenten, für all die, die nicht wissen, was es ist, das sind halt Leute, die remote arbeiten in ihrem Homeoffice als Freelancer und dann ihre jeweilige Dienstleistung anbieten. Und da gibt es halt welche, die einfach nur so VA ist die Abkürzung, das VA generell machen, aber da gibt es halt ganz spezielle Gruppen auch nur für Video-Editor. Man muss sich im ersten Schritt Gedanken machen, was will ich? Ne? Also was will ich für Videos haben? Wie sollen die aussehen? Dass man Beispiele raussucht, dass man den Leuten direkt schon visualisiert, hey, so und so soll das Ergebnis nachher sein, dass man auch da transparent kommuniziert, was wird da vielleicht auch bereitgestellt. Und dann eine möglichst detaillierte Anfrage einfach stellt. Und das Coole ist, da werden sich Leute melden, egal wie bekannt oder unbekannt du bist. Das ist für die Leute erstmal irrelevant, weil im Endeffekt sind die natürlich alle auch auf der Suche nach neuen Kunden. Du bist auf der Suche nach einem Lieferanten. Ist also erstmal irgendwie Perfect Match. Und da wirst du massiv viele Anfragen erstmal bekommen, die das dann für dich machen wollen. Also wir haben vor kurzem erst noch auch da eine Anfrage in so eine Gruppe gestellt. Und innerhalb eines Tages hatten wir, glaube ich, 20 Bewerbungen. Die wurden dann gescreent und weiterverfolgt und sind diesen quasi Prozess einmal durchgegangen, den ich gerade beschrieben habe. Aber wenn ich dann, und das war keine spezielle Video-Editing. Gruppe, ne? Das war jetzt tatsächlich einfach nur VA generell. So, wenn ihr in so eine Editing-Gruppe dann im Detail nochmal, wären es nochmal mehr gewesen. Und dann kann man aussortieren. Ne? Das ist halt ein Prozess, so ein bisschen wie so ein Bewerbungsprozess, der auch ein bisschen Zeit braucht. Aber das ist, finde ich, für jemanden, der bei 000 steht, der einfachste Weg.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen. Auf LinkedIn, ne? Mal suchen.
Ja gut, aber wenn du nichts hast, hast du ja auch kein LinkedIn. Kennt dich auch auf LinkedIn keiner.
Ja gut, genau. Okay, dann Schritt Nummer 1, LinkedIn-Profil erstellen. Und dann mal so suchen, wen es da so gibt. Einfach mal anschreiben, anfragen, vielleicht auch ein Gefühl für Preise bekommen. Das ist natürlich ein Thema, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und im Zweifel einen Aufruf machen und oder bei anderen drunter kommentieren, hier kennt irgendwie jemand. Also
ja, das ist noch, also das würde ich noch als Tipp, ne? Wenn wir das LinkedIn mit dem Kommentieren kombinieren, schön, weil ja, es wird am Anfang brauchen, auch bis du auch auf LinkedIn irgendwie eine Reichweite aufgebaut hast, dass die Leute dann auch auf Aufrufe von dir irgendwie sich melden. Dich da einfach aktiv unter solche Kommentare einmischen und so ein bisschen Community-Management betreiben und damit Kontakt herstellen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber das ist halt dann, wenn du halt bei null bist, auch nicht so das Thema ist, dass du halt Anzeigen schaltest, Werbeanzeigen und da einen Aufruf bezahlt über Meta, über TikTok, wie auch immer, also eine Werbeanzeige machst. Das funktioniert natürlich auch, aber wie gesagt, wir haben mal gesagt, von null.
Ja. Und da ist null. So, das war meine dritte Frage.
Das war die dritte Frage. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema Community Q&A. Wenn ihr weitere Fragen habt, die wir in Zukunft mal beantworten sollen, schreibt die gerne unter das aktuelle YouTube-Video. Da werden wir das screenen und gehen gerne auf eure Fragen beim nächsten Mal ein. Wir sind ganz heiß drauf und könnt ihr euch hier auch gerne am Content beteiligen. Harter Themenbruch. Aber manchmal muss es so sein, weil ich möchte auf ein Thema eingehen, womit wir letztens konfrontiert waren. Und wir waren beide so ein bisschen baff, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir in so eine Situation irgendwie kommen. Du kannst gleich mal gerne berichten, du hattest einen Workshop und wir haben danach intensiv gesprochen, weil wir, oder du dir wurde ein Thema an den Kopf geworfen, es war, ja, wir wollen Social Media machen, wir sind die Verantwortlichen für Marketing und Kommunikation, aber unser Chef, also der hat kein Social Media, der interessiert sich nicht dafür, das ist für den einfach nicht relevant. Und ich habe ja auch so ein bisschen so die Fühler raus in der Industrie und so ein bisschen in diesem Mittelstandsthema. Und da gibt es schon so ein paar Chefs, die einfach so, ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen, aber so in den N50ern, 60er sind, die damit einfach nichts zu tun haben wollen, es bislang nicht brauchten und gar nicht verstehen, warum Social Media? Und dann ist natürlich auch schwer, irgendwie da ein Social Media Projekt zu implementieren, wenn es von ganz oben ein Nein gibt. Was macht man dann?
Also, viele Dinge. Das ist natürlich ein großes Thema, ist auch kein einfaches Thema. Generell ist es schon mal so, dessen sollte man sich bewusst sein. Es gibt da den schönen Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und das ist etwas, was mich damals in der Promotion schon begleitet hat. Ich habe über Familienunternehmen promoviert und qualitativ viele Interviews geführt, viele Verantwortliche gesprochen zu einem ganz anderen Thema. Es ging so darum, wie ein Familienunternehmen zum Konzern werden kann, ohne dabei zum Konzern zu werden. Also ein fundamentaler Veränderungsprozess, wie das denn gelingen kann. Und einer der absoluten Erfolgsfaktoren ist immer gewesen, ne, das absolute Commitment von ganz oben. So, das ist halt für alle, die irgendwie schon mal mit Change-Prozessen irgendwie in Berührung gekommen sind, ist das absolute Basic. Ja? Und das Faszinierende daran ist, das gilt natürlich auch für Social Media. Das heißt, diese Ausgangslage ist nicht schön. Wie wir die auflösen können, darüber sprechen wir. Ich würde aber gern vorwegschieben, mir fällt nämlich auf, wir haben ja schon mit vielen Unternehmen gearbeitet und wir haben unterschiedliche Erfolgsgrade in unserer Arbeit. Ist ja nicht immer alles gleich. Und die besonders erfolgreich sind, haben besonders hohes Commitment aus der Chefetage.
Von ganz oben.
Ne? Und was zum Teil sich darin deutlich macht, dass der Chef mit vor der Kamera steht. Ja, also haben wir bei der Toto und Wir von der Ahorn-Gruppe steht der Herr Dilge immer wieder mal vor der Kamera. Das ist der CEO des ganzen Unternehmens. Ne? Und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, sehr erfolgreicher Kanalaufbau. Und dieser Punkt, der ist einfach, der ist real. So, wie man das machen kann, das absolute Allheilmittel für sowas ist Erfolg. Also wenn es gut läuft, waren plötzlich alle dafür. Den Fall haben wir auch mal kennengelernt. Ne, schwierige Organisationskultur, schwierig auch das Ganze durchzubekommen, hat auch ewig gebraucht und dann wurde es gemacht, hat sehr gut performt und plötzlich hört man dann so vom Unternehmen, jetzt sind alle Teil des Projektes. Ne? So, das heißt, das ist das Ziel. Das Ziel ist es, erfolgreich Content zu produzieren, weil dann brechen die Dämme, ja, dann im positiven Sinne. So, und die Frage ist natürlich, und wie man da hinkommt, das ist natürlich immer wieder das Gleiche. Ne? Darüber haben wir hier schon an vielen unterschiedlichen Stellen, glaube ich, gesprochen. Brauchst natürlich eine nachhaltige Content-Strategie, muss ordentlich umgesetzt werden und so weiter und so fort. Aber natürlich, vorgezogen, gibt es häufig so dieses Thema, so ja, wir würden auch gerne Budget dafür in die Hand nehmen, aber wir kriegen das Budget halt nicht. Ja, und ich würde zunächst einmal, und da weiß ich jetzt auch in dem Fall, den du ansprichst aus dem Workshop, nicht genau, was dahinter steckt. Ich würde als Betroffener im Unternehmen würde ich erstmal versuchen herauszufinden, was ist wirklich die Ursache für das Bedenken? Also was steckt dahinter? Was ist das, was die Chefetage oder wer auch immer das dann ist, was die wirklich denken? Was ist der Grund der Ablehnung? Weil je nachdem, was das ist, muss ich unterschiedlich drauf eingehen. Ja, wenn das so ein, ich habe vor Jahren mal einen Akquisetermin gehabt bei einem mittelständischen Unternehmen, da, das habe ich bestimmt schon mal an anderer Stelle erzählt, da war man davon überzeugt, dass das Internet noch vorübergehen wird.
Ja, wann war das?
Ich glaube, das war vor Corona, 2019, glaube ich.
Ne?
Dass das Internet, also nicht Social Media, sondern dass das Internet noch früher, also krass, ja. Und dann wird sowas natürlich irgendwie schwer. So, aber es gibt auch andere Sachen, die einen da, die Ursache sein können.
Es kann ja auch sein, dass der Chef einfach sagt, hey, wir haben ein laufendes Geschäft, es läuft gut, es lief immer gut, brauche ich nicht. Das ist überhaupt nicht notwendig.
Genau. Brauche ich nicht. Und das ist ein guter Punkt, weil dann würde ich mir also ich versuche jetzt dieses ganze Szenario so zu beantworten, ich wäre die Person im Unternehmen. Ja? Ja. Dann würde ich mir überlegen, wie schaffe ich eine Gelegenheit, meinem Chef zu zeigen, was möglich ist und was das bewirkt. Ja? Ob das ist, irgendwie mal einen einstündigen Termin zu bekommen, so nach dem Motto, hey, wir haben uns mal hier, keine Ahnung, Social Media Update 2025 und dann hat man Cases oder vielleicht lädt man sich jemand Externes ein, der das begleitet und vorstellt und was auch immer. Inspiration. Es muss irgendwie eine Idee geben und das fehlt vielen. Viele wissen, ja, Social Media und viele hören dann immer so die ganze Kehrseite von Social Media und kennen es irgendwie aus dem privaten Gebrauch. Aber Erfolgsbeispiele im Detail, was das mit Menschen gemacht hat, was das mit Unternehmen gemacht hat, die erfolgreich Social Media genutzt haben, kennen viele dann nicht so im Detail. Ja, und das wäre ein Ziel, was ich definitiv versuchen würde, irgendwie hinzubekommen, einen Anlass zu finden, wo das präsentiert werden kann. Ja, wo man sagen kann, hey, wir sind hier das Marketing-Team, das ist alles möglich und aktuell stehen wir hier. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden das machen. Stellt euch mal vor, wir hätten 300.000 Follower. Was würde das mit unserem Geschäft machen? Was auch immer wir machen. Ja. Und also das wäre eine Sache, die ich definitiv versuchen würde, hinzubekommen.
Und wenn der Chef sagt, ja, also da höre ich ja raus, man muss sich ja schon irgendwie vor so ein bisschen auch selbst einen Gedanken darüber machen, was ist eigentlich das Ziel? Und man muss ja vorher dann irgendwie auch mit dem Chef sprechen, was der oder was so sein Ziel ist. Weil wenn man selbst irgendwie sagt, okay, ne, dann haben wir ganz viele Follower. Ich zitiere, glaube, das war auch aus einem anderen Workshop. Ja, aber der Follower füllt nicht meinen Kühlschrank, weil einfach das Verständnis darüber nicht ist, zu was ein Follower führt. Was macht man denn dann? Ne, also der kennt einfach Social Media gar nicht. Und er sagt, ja, Follower, das ist ja, aber was bringt mir das denn überhaupt? Das ist ja nur Leute irgendwie im Internet.
Genau, das wäre die Arbeit vor so einem Termin. Also das ist das, was ich meinte, eben was steckt dahinter? Was ist die Ursache? Was sind die Bedenken? Ich frage ganz häufig, wenn wir in Vorgesprächen, frage ich häufig, wie denn, also wenn ich jetzt nicht wenn wir jetzt nicht mit der Geschäftsführung oder mit der Chefetage zu tun haben, sondern eine Ebene darunter, frage ich immer, wie bewertet das denn die Chefetage? Ne? Also was würde denn jetzt so und so dazu sagen, mit dem, was wir hier vorhaben? Ich will immer wissen, wie da so darüber geredet wird. Ne? Mhm. Das ist eine super relevante Info. Und um einfach sicherzustellen, dass das nachhaltig ist. Ne? Mhm. Und also das wäre quasi die Arbeit vor diesem internen Workshop, den man machen würde, weil danach würdest du ja auch die Cases aussuchen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt wüsste, mein Chef findet Follower total uninteressant, ja, dann würde ich natürlich nicht nur Cases raussuchen, wo ich 50 Millionen Follower gesammelt habe, sondern ich würde echte Business Cases raussuchen, vielleicht in irgendeiner Nische, ja, mit irgendeinem B2B-Case und sagen, ey, die haben hier 10.000 Follower, aber Follower, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um A, B, C, D, E. So, aber das ist irgendwie so, das hätte ich jetzt, das ist also davor.
Okay, was ist, wenn man jetzt vielleicht auch neu im Team drin ist und man kommt aus einem Unternehmen, wo Social Media auch einfach gang und gäbe war und diese Notwendigkeit wird im neuen Unternehmen jetzt nicht gesehen, aber man weiß, sind wir mal ganz ehrlich, ohne Social Media geht in Zukunft einfach nichts mehr. Man weiß um die Notwendigkeit von Social Media. Und selbst im Team, der Chef weiß noch gar nichts davon, man muss jetzt auch erstmal so sein Team mitnehmen. Ist das die gleiche Herangehensweise oder kann man, sag mal, im Team, die ja nicht diese Entscheidungsmacht haben wie vorher, aber die gute Unterstützer sein könnten, wenn man die so ein bisschen hinter sich versammelt, geht man da anders ran? Wie macht man das?
Ja, das hängt jetzt davon ab, welche Rolle ich genau habe, hierarchisch. Mhm. Davon hängt das, finde ich, ab. Aber es macht immer, es gibt hier diese bekannten, wie viele Schritte waren das? 7 oder 8 Stufen von Veränderung von Kotter aus dem Change Management. Und das, dabei, ein Punkt war dabei, du brauchst irgendwie so Fürsprecher, musst du aufbauen. Ne? Und das ist das, was ich eben mal meinte bei der Auswahl des Kernteams, ne? Dass es uns nicht nur darum geht, da die bereits begeisterten Marketingverantwortlichen zu haben, sondern dass es uns auch immer darum geht, okay, wir brauchen irgendwie einen Fachexperten, der möglicherweise gar nichts mit Social Media am Hut hat, aber der eine gewisse Offenheit immer hat. Das ist immer das Attribut, was mir wichtig ist. Wir brauchen Leute, die eine Offenheit für diese Themen haben. Die müssen sich nicht auskennen, aber die brauchen eine Offenheit, weil sonst kannst du auch nicht kreativ miteinander arbeiten. So, also angenommen, ich wäre Marketingverantwortlicher und ich hätte irgendwie ein bisschen Budget, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen, okay, ich entwickle mal ein Konzept, ich entwickle ein strategisch-kreativ-Konzept, ein Strategiekonzept, baue mir da, mach das nicht alleine, sondern suche mir gezielt Personen aus der Organisation, die deren Wort irgendwie Gewicht haben, ja, sodass ich bei der Präsentation der Strategie sagen kann, übrigens, XY supportet das hier, ne, und YZ hat dazu gesagt, das und das. Also da würde ich mir, das würde ich mir schon überlegen. Und aber das setzt natürlich voraus, ich kann schon irgendwie was machen, selbstständig. Ne? Also wenn ich 0 Euro Budget habe und alles ist, und Social Media ist verboten, also der Worst Case.
Ja, ist vorübergehend, das ist bald wieder weg.
Dann, ja, das ist natürlich nicht einfach. Ich würde auch das ganze Ziel, ich würde das anders framen. Ich würde nicht, das wäre vielleicht so eine Worst-Case-Strategie. Ich würde nicht sagen, ey, wir müssen mal Social Media machen. Sondern ich würde sagen, lass uns doch mal ein Pilotprojekt machen. Lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir es mal, lass uns das doch mal ausprobieren. Ja, so, und das schließt jetzt nicht aus, diese ganzen anderen Sachen, die ich vorher gesagt habe, dass man das versucht, intern da irgendwie zu platzieren, aber zu sagen, was wir ja zum Teil wirklich gemacht haben mit Kunden ganz am Anfang, ne, wo die gesagt haben, okay, ja, okay, also wir glauben euch das und ihr seid da wirklich top drin und, aber ne, intern, wir müssen mal gucken und dies und das, haben wir ja auch eine Pilotproduktion gemacht. So, ne, ich denke da an einen Fall, da haben wir 2 Zyklen produziert, also für in Summe waren das dann, glaube ich, 4 Monate Content und dann haben wir gesagt, und dann setzen wir uns zusammen, gucken uns die Zahlen an und dann bewertet ihr, macht das jetzt Sinn für euch oder nicht? Und wenn nicht, ist auch in Ordnung, dann machen wir was anderes.
Ja, inzwischen und, arbeiten wir seit über 2 Jahren, ne?
So, und mittlerweile arbeiten wir seit fast 3 Jahren.
Fast 3?
Hm. Ja. Mit dem Kunden zusammen und das heißt, ich würde dieses Framing, weil dieses, wir müssen mal Social Media machen, das ist halt auch so ein Open-End-Ding, ne? Das ist ja, erstmal, was heißt das überhaupt und wann, also da ist ja kein Ende, so, und es muss irgendwie ein, es muss so eine Art Produkthülle bekommen und das ist ein, so in der Projekt, ist ein Pilotprojekt, so,
wie,
und
das wäre das Framing. Wie kann man so ein Pilotprojekt bestmöglich ausnutzen. Man kann ja einfach irgendwas machen, aber man muss ja auch irgendwie, weil ein Pilotprojekt hat häufig auch ein geringeres Budget, einfach um zu gucken, okay, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und dann muss man ja wirklich schauen, dass man aus möglichst wenig Input möglichst viel Output generiert. Zum einen muss der Content ja irgendwie qualitativ sein, zum anderen muss man die Fürsprecher mit ins Boot holen und der muss ja dann auch irgendwie den Chef überzeugen. Das heißt, man hat ja dann irgendwie auch so ganz viele Mini-Ziele, die man damit erfüllt. Sollte man irgendwo auf einen Fokus setzen oder worauf kommt es dann bei so einem Testprojekt einfach an, wo man ja nicht aus dem Vollen schöpfen kann?
Ja, und hängt natürlich ein bisschen davon ab, was jetzt genau die Bedenken sind, wie die Konstellation ist, das ist sehr unternehmensspezifisch, aber das ist jetzt keine große Überraschung, aus unserer Sicht ist eine absolut oder ist die einfach die am einfachsten umsetzbare Content-Strategie Valuetainment. Ja, das, wovon wir hier die ganze Zeit reden und predigen, zu sagen, hey, wir bringen einfach Mehrwert da draußen. Ja, also du bist irgendein Unternehmen, nimm das Bäckereibeispiel und du sagst, hör mal, wir wollen jetzt einfach in der digitalen Welt Fragen beantworten, die uns die ganze Zeit gestellt werden. Ja, also wie lange hält man Brot frisch und wie auch immer. Und also das zu erklären, diesen strategischen Ansatz zu erklären, den versteht man ja. Also setz dich mit uns in einen Workshop, danach bist du Fan von Valuetainment, ja, weil du verstehst und auch die Beweise siehst, was das mit Beziehungen macht in der digitalen Welt, dass da Kommentare kommen, dass Leute begeistert sind, dir folgen und so weiter und so fort. Und das wäre der strategische Ansatz, den ich wählen würde. Ich würde auf keinen Fall irgendwelche crazy Sachen machen. Ja, irgendwie, ja, wir müssen jetzt mal Trends. Wir müssen jetzt mal Trends. Da war gerade der Trend, jetzt sind wir 3 Monate schon über den Trend, aber lass trotzdem mal machen. Wir machen jetzt ja Pilotprojekt. Will ich auf gar keinen Fall machen. Ne? Also risikoarmes Pilotprojekt, und risikoarm heißt back to the basics, und das heißt einfach, ey, die, ne? Wie können wir da draußen informieren, bewegen und unterhalten, und im Idealfall beantworten wir einfach echte Fragen, die unserem Unternehmen gestellt werden.
Müssen wir dafür irgendwelche Leute einkaufen, Influencer direkt, ne? Ist ja auch wichtiges Thema.
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie gibt es jetzt Budget, wie viel Budget gibt es für dieses Pilotprojekt. In der Regel ist das dann ja eher überschaubar, und dann würde ich mich vom Thema Influencer mal komplett verabschieden. Auch das würde ich eher intern halten, ja, und würde sagen, hey, wir stellen eigene Leute auf die Bühne. Das ist viel mächtiger als jetzt jemand Externes. Insbesondere, ne, also ich erinnere mich hier daran, als wir die Stadtsparkasse Düsseldorf aufgebaut haben, wurde ich ja irgendwann mal dazu diesem Düsseldorfer Digital irgendwas Talk eingeladen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Event hieß. Mhm. Und mit der Vorstandsvorsitzenden und die Presenterin war auch dabei, ne, war auch eingeladen. Und weil das natürlich, das wirkt ja auch nach innen. Das wirkt ja auch nach intern, dass alle anderen Mitarbeiter merken, hey, ist cool, das ist irgendwie jemand von uns, ne? Und das ist jetzt nicht nur so diese fancy Influencer-Welt, die wir da irgendwie teuer bezahlen, sondern das bauen wir hier intern auf. Also da würde ich auf interne Ressourcen setzen.
Ja, ich glaube, das ist dann auch nochmal einfach deutlich authentischer. Und du hast, glaube ich, einen guten Punkt angesprochen. Es ist für die Leute, die im Unternehmen sind, auch nahbarer, ne? Ne, dieses, ja, okay, wir machen das, das sind Leute von uns, die vor der Kamera sind von uns, und im Zweifel, falls ich irgendwie Lust habe, mache ich auch mit. Ne, als wir letztens beim Dreh waren, dann, wir haben da jetzt auch eine Presenterin, die hat, ganz am Anfang wollte die schon gerne bei den Videos mitmachen, vor dem ersten Dreh, aber nee, kurz nach dem ersten Dreh, war da aber noch nicht in dem Unternehmen und hat die Videos dann intern die ganze Zeit verfolgt und gesehen, und dann irgendwann kam ja dann ein neuer Aufruf, und da war sie die Erste, die sich direkt gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich verfolge das von Anfang an, ich habe tatsächlich auch mal einmal kurz ausgeholfen und freue mich mega, da mitzumachen. Und so ein Aufruf dann irgendwann, wenn man da mit den eigenen Leuten arbeitet, hat auch eine viel größere Wirkung und viel mehr Rückmeldungen, die dann da mitmachen wollen, als wenn man da nur irgendwelche Leute extern einkauft.
Ja, ich glaube sogar, dass ich lieber eine Chefetage davon überzeuge, Social Media zu machen, die Social Media doof finden, als eine Chefetage, die der Meinung ist, auf Social Media muss man Werbung machen.
Ja, das muss ich jetzt erklären.
Also ich habe lieber jemanden gegenüber, der Social Media doof findet, wenig Erfahrung damit hat und einfach auch sich vielleicht eingestehen kann, hey, das ist nicht meine Welt, dann zeige ich dir die Welt, ich zeige dir, was da möglich ist, ja, das kann eine Arbeit von uns sein, das können Dinge sein, die wir einfach von Social Media kennen, es gibt genügend Erfolgsbeispiele, die produzieren ja nicht nur wir, und diesen Horizont so zu eröffnen, habe ich gar kein Problem mit, mache ich total gerne. Wir lieben es, unsere Begeisterung für Social Media weiterzugeben. Wenn uns aber jemand gegenüber sitzt, der sagt, ja, ja, Social Media ist wichtig, stimmt, aber wir müssen Leads generieren und wir müssen hier Kühlschränke verkaufen. Das heißt, in jedem Post muss ein Kühlschrank rein, unser Logo und unser Name und am besten alle unsere Standorte. Und das ist halt Social Media, ne? Wir müssen halt verkaufen. Das ist unangenehmer, weil die Überzeugungsarbeit ist schwieriger, erfahrungsgemäß. Weil das ist ein bisschen wie Religion. Also ich müsste jetzt auf die Gefahr, dass das Beispiel jetzt gleich völlig flöten geht. Ich müsste jetzt irgendwie jemanden versuchen, als Christ irgendwie versuchen, jemanden vom Islam ins Christentum zu konvertieren. Ist super komplex, ja. Und so ein bisschen fühlt sich das an, weil diese unterschiedlichen Wege, Social Media zu nutzen, setzt man alles auf Paid. Schaltet man nur Werbekampagnen oder geht man halt den organischen Weg, den wir gehen. Fühlt sich manchmal an wie Religion. Es wird religiös diskutiert. Und deswegen sage ich, ich habe lieber einen Atheisten da, wo ich sage, hey, der hat einfach gar keine Ahnung. Und den kann ich wirklich von Grund auf inspirieren, als jemanden, der sagt, ja, du, ich bin nur hier ganz happy mit meiner Religion. Ist das nachvollziehbar?
sehr nachvollziehbar. Und ich finde, das ist gerade im Sinne der Papstwahl, die gestern stattgefunden hat, zu Leo dem 14. ein gutes Schlusswort.
Habemus Papam. So, Habemus Papam und Habemus Follower, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ich hatte es ganz am Anfang eingeleitet. Dominik, wir gucken uns jetzt mal die Followerzahlen von Dominik an auf TikTok. Und dazu vielleicht die Info. Ja, ist schon so ein bisschen schwankend. Wenn nicht sogar, ist da ein bisschen Followerschaft flöten gegangen. Und wir wollen ja darüber sprechen, warum das Dominik fast gar nicht, wie habe ich es am Anfang formuliert, fast gar nicht
interessiert, juckt, ich weiß es nicht.
Fast kein Problem damit hast. Betonung liegt auf fast.
Ja, ich glaube, es ist, die Follower sind immer ein heißer Diskussionspunkt. Also so ehrlich müssen wir sein. Und wenn wir mit Kunden sprechen, und das war früher stärker als heute, er kommt ganz häufig so, wenn wir über Ziele und KPI sprechen, wo wollen wir hin? Ja, wir wollen so viele Follower.
Ja.
Warum? So war früher Social Media. Na, also wir haben Social Media ganz früher gemacht. Ich meine, meine ersten Videos habe ich 2011 hochgeladen. 14 Jahre ist es her. Da war Social Media einfach noch auf Abonnenten, auf Follower gemünzt. Und du hast halt den Content gesehen von den Leuten, denen du gefolgt hast. Und wenn die Leute davon überzeugt hast, dir zu folgen, dann wurde dir dein Content angezeigt. Und du konntest sehr einfach eine Community so aufbauen. Und das hat sich gewandelt die letzten Jahre. Ich meine, ich habe ausführlich, glaube ich, da schon mehrere Videos zu gemacht und auch in meinen 2025er Vorhersagen oder wie man auf der OMR sagen würde, Predictions, habe ich auch schon gesagt, das Thema Follower wird an Bedeutung verlieren. Es gab echt viele Talks jetzt auch, Gespräche, ja. Panels, Summits, die genau dieses Thema irgendwie besprochen haben. Und ich merke das auf meinem Kanal, ja, das Wachstum des Kanals ist nicht mehr ganz so stark, wie das früher war, wo man mal ein Video hochgeladen hat, was dann auf einmal 20.000 Follower gemacht hat, weil es irgendwie 100.000 oder 200.000 Aufrufe gemacht hat. Die Aufrufe sind aber weiterhin identisch. Ne? Also es gibt zwar irgendwie einen Rückgang an Followern oder eine Stagnation, aber das Verhältnis der Aufrufe ist gleich wie vorher, teilweise sogar auch mal besser. Und ich finde, das wirft eine generelle Diskussion auf, welche Relevanz Follower überhaupt noch haben in der heutigen Welt. Weil die Leute folgen einfach nicht mehr, weil sie es nicht mehr müssen. Man muss es nicht mehr, weil der Content so schlau ist, dass er deine Interessen kennt und dir einfach das vorschlägt, was er glaubt, was für dich interessant ist. Und als wir jetzt auf dem 916-Event waren, haben wir den Ole, the Ole Ole, kennengelernt. Weiß nicht, ob ihr den kennt draußen. Und für mich im Kopf war das der Typ von Wumms und es war der Typ mit den Tagesschau-Videos. Und ich habe keine Ahnung gehabt, dass er Tennis-Videos macht inzwischen. Und ich bin gestern auf sein Profil gegangen und er macht das schon seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr oder so. Und meine Freundin beispielsweise kannte ihn nur als der Typ mit den Tennis-Videos. Und ich habe schon regelmäßig seinen Content verfolgt und gestern auch ist mir aufgefallen, ich folge dem nicht mal. Und da habe ich mich selbst so ertappt im Sinne von, ja, ich kenne die Leute, ich kenne den Content, der ist relevant, aber Follower bin ich trotzdem nicht. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, welche Relevanz du für Follower hast. Auch du hast ja vielleicht nochmal eine andere Brille auf, was dann auch Unternehmen da fragen, weil da kommt einfach, weil die denken noch nicht so, wie die Social-Media-Welt heute ist mit diesem Content-Flow. Da ist das Thema Follower noch relevanter. Aber ich würde jetzt tatsächlich einfach mal die steile These in den Raum setzen. Streicht auf allen Plattformen die Follower, das interessiert eh keinen mehr.
Ja, lustigerweise erzählen wir das ja seit über einem Jahr, ne? Also ich erinnere mich daran, dass wir sehr früh in 2024, wenn nicht sogar schon zu Ende 2023 gesagt haben, in Redaktionskonferenzen mit unseren Kunden, nach dem Motto, ey, also das mit den Followern, das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Also das haben wir, weil wir es ja auch selbst machen, einfach früh gemerkt. Und das stimmt schon. Jetzt auf der OMR war da, ist so das, auch auf, vor allem auf dem Summit war das jetzt plötzlich so ein großes Thema, wo ich mir so dachte, ach so, ja, gut, dass wir drüber reden, aber eigentlich ist es jetzt ja auch nichts ganz Neues mehr. Follower zu streichen, jein. Also das ist halt schon immer noch schon Visitenkarte. Es ist schon irgendwie ein Merkmal, dass du halt, keine Ahnung,
früher mal irgendwas gemacht hast. Und das kann ich genauso hart sagen, weil ich kenne 2, 3 Leute, die habe ich auf Events vor ein paar Jahren kennengelernt. Die waren dann mal so im Hype, die haben weiterhin noch ihre 1-2 Millionen Follower und erreichen pro Video 5.000 Aufrufe, 6.000 Aufrufe. So, und welche Aussage haben dann diese 1-2 Millionen Follower, wenn der Kanal regelmäßig 5, 6, 7, lass mal 15.000 Aufrufe machen. Bei einem Kanal mit 1 Million Followern, ein Video nach dem anderen zwischen 5 bis 15.000 Aufrufe, also welche Relevanz haben dann diese Follower? So, und das ist dann auch für ein Unternehmen, und da steht natürlich immer nochmal ein ganz konkretes Ziel hinter. Ne? Also bei einem Influencer kann man sagen, ja klar, irgendwo ist natürlich überall ein wirtschaftliches Ziel hinter, auch bei denen, aber gerade bei einem Unternehmen, das dann irgendwie, weiß nicht, 1 Million Follower hat, ne? Wir haben hier mit Intermed gesprochen, mit DailyPie, die haben auch 1 Million Follower. Ja, welche Aussagekraft hat das dann, wenn sich das irgendwie dann keiner anguckt oder du damit auch nichts machen kannst?
Ja, also ich meine, da müssen wir ja nicht bei anderen gucken, können wir auf unseren eigenen TikTok-Kanal gucken, ne, von Social Attention, wo es uns nicht wirklich geglückt ist, also wir haben ja den Content sehr stark verändert und haben gemerkt, wow, jetzt haben wir hier mal komplett die Community verloren, weil die Videos, mit denen der Kanal gewachsen ist, machen wir nicht mehr. Ja, das hat dazu geführt, dass da, das dauert nicht mehr lang, dann steht da 7 und nicht mehr 800.000. Und von daher, also den Schmerz, den kennen wir natürlich. Und wir laufen jetzt ja nicht durch die Gegend und sagen, oh, das kratzt uns nicht, weil Follower sind ja nicht so wichtig. Ganz im Gegenteil. Also die haben ja schon irgendwie, es ist ja schon irgendwie immer noch irgendwo relevant. Das Ding ist, das ist jetzt natürlich ein großes Thema, deswegen würde ich zurückkommen zu dieser Unternehmenswelt. Da wird das erstmal noch ganz lange dauern, bis das verstanden wird. Also wenn ich mich an manche Kennenlerngespräche und was auch immer, also Unternehmen sind ja immer, also die vor allem Entscheidungsträger, die dann möglicherweise eine große Distanz zum Thema Social Media haben, die kriegen halt sehr verspätet mit, was dann so los ist. Und es ist noch nicht lange her, da habe ich solche Zielsetzungen gehört, wie ja, ging mal um so eine LinkedIn-Projektgeschichte. Ja, unserem Geschäftsführer, wir wollen auf jeden Fall 10.000 LinkedIn-Follower. So nach dem Motto, kostet es, was es wolle, scheißegal wie, wir brauchen 10.000 LinkedIn-Follower. Dabei ist gerade auf LinkedIn, finde ich, am unwichtigsten, die Followerzahl zu messen, aber das ist ein anderes Thema. Und auch, wir haben ja mal, die Zusammenarbeit wurde dann nicht mehr fortgesetzt mit einem Unternehmen. Da gab es viele Veränderungen auf Kundenseite, organisatorisch und dies, das. Gab auch noch andere Gründe. Und da hieß es auch immer, die Geschäftsführung interessiert sich nur für die Followerzahlen. So, und jetzt können wir rauf und runter hier durch die Gegend laufen und sagen, ja, Follower, ja, aber bis auf Unternehmensseite das verstanden wird, und das ist nun mal unser Geschäft, ja, unser Geschäft, wir sind ja zum Teil halt Agentur und werden von Unternehmen dafür bezahlt, dass wir für die Content produzieren, da können wir natürlich viel Überzeugungsarbeit leisten, machen wir ja auch, und unsere Teams auf Kundenseite, die verstehen das ja auch, aber das wird erstmal noch, glaube ich, eine Weile so sein, dass Leute da die Erwartung haben und dass das irgendwie ein Erfolgsmerkmal ist.
Ja, umso wichtiger ist es natürlich weiterhin, darüber zu sprechen. Ne? Weil wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird es auch da niemals ankommen, an solchen Stellen, dass dieses Thema Follower nicht mehr so diese Relevanz hat, weil die Arbeitsweise von Social Media sich ja einfach grundlegend geändert hat. Also es ist ja auch so, dass man heute eher keine Fotos mehr postet, man postet Reels, man postet Slider oder Carousel Posts, wie auch immer man sie nennen mag. Auch das ist ja dann irgendwann etwas gewesen, was an diese Etagen rangegangen ist und wo die sich dann auch dazu entschieden haben oder entscheiden mussten, okay, jetzt werden hier irgendwelche Reels gemacht, auch wenn ich damit persönlich nichts zu tun habe und mir eigentlich von Ulla, Petra und Berthold gerne die Fotos aus dem Urlaub anschaue, ist das natürlich nicht der Content, den so ein Unternehmen dann macht. Da muss man sich ja irgendwie dann auch auf das stützen, was die Experten und Expertinnen aus den Teams sagen, und dass die da ihre Meinung hochhalten und einfach davon Bescheid wissen, das ist wichtig für uns. Ne, zu sagen, die Social-Media-Welt hat sich einfach geändert.
Gut, der Ausgangspunkt waren ja deine Follower auf TikTok. Wie viel sind das denn jetzt gerade? Wurde bestimmt eben schon eingeblendet, aber ich frage nochmal.
751.400.
So. Was war das Maximum?
Das Maximum waren, glaube ich, 758. Also wir sind jetzt knapp, sagen wir mal, am Schwanken, aber es waren, was weiß ich, 751,5 war 6,5 mehr.
So. Wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, weiß ich, dass wir vor so ein, zwei Jahren mal gesprochen haben, so hey, ne, Meilenstein, Millionen wäre natürlich auf TikTok total geil.
Ja.
Wenn du jetzt bei Markus Lanz säßest, würde der dich fragen, was macht das denn mit dir?
Da kann ich sehr konkret darauf antworten. Es gibt zum einen, es ist mir egal, und zum anderen ist es natürlich auch dieses Thema Shit. So, und dieses Shit kommt daher, nicht, dass da jetzt nicht 1M steht, sondern dass man sich da das Ziel gesetzt hat, vielleicht auch zu einer Zeit, wo es noch anders war, dieses Ziel nicht erreicht zu haben. Und daher kommt eher dieses Mist, ne, das, was ich mir vorgenommen habe, was wir uns vorgenommen haben zu erreichen, das ist nicht geschafft worden. Und das ist eher dieses, sag mal, dieses mulmige Gefühl. Es kommt vielleicht auch daher, dieses mulmige Gefühl, weil natürlich auch in diesen Entscheiderpositionen sich oder diese Entscheiderpersonen, so besser gesagt, die sind natürlich auch da, die dann über Influencer-Budgets entscheiden und dann gucken, okay, nehmen wir jetzt den Dominik oder nehmen wir den, keine Ahnung, wie auch immer die Leute da heißen, die da gegebenenfalls anders genommen werden. Und die entscheiden teilweise auch noch über Follower. Ne? Also das ist einfach die gelebte Realität. Es ist mir aber in dem Fall egal, weil die Aufrufzahlen ja tatsächlich gleich sind. Und wenn man jetzt gerade so ein bisschen das Profil zurückscrollt, sind überall sechsstellige Aufrufe. Und das ist im Endeffekt ein Zeichen von Relevanz. Und ich glaube, die Aufgabe ist es eher, weil es ist einfach, es ist weiterhin 750.000 Menschen. Ich wohne in Düsseldorf, ich weiß nicht, wie viele, du weißt, glaube ich, mehr, wie viele Leute in Düsseldorf wohnen. Sind wir da?
600.000, glaube ich.
Es ist mehr als hier in Düsseldorf, was keine kleine Stadt ist.
Also gerade kurz geguckt, Düsseldorf hat 658.000 Einwohner.
Ja, also dem Kanal folgen immer noch mehr Leute, als in Düsseldorf wohnen. Und Düsseldorf ist echt eine große Stadt. Und die Aufgabe ist es dann eher, mit diesen sehr vielen Menschen, die es immer noch sind, etwas Gutes zu machen. Weil das perspektivische Ziel ist es nie, Follower zu haben. Das ist, ne, doof gesagt, wie ich eben gesagt habe, die füllen jetzt den Kühlschrank nicht oder so. Und die geben mir auch keine Genugtuung oder so. Wenn man aber sieht, dass das echte Menschen sind, dann ist das was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, die Herausforderung ist es dann eher, aus dieser digitalen Welt etwas Reales zu machen. Ne, auf der OMR wurde sehr viel gesprochen über das Thema Communities, die zusammenzubringen. Wir kommen jetzt gerade aus einer Zeit mit Corona, alles digital und keiner sieht sich mehr. Es ist mehr wieder so ein Schritt zurück. Die Leute wollen sich wieder treffen. Also OMR ist ja selbst ein super Beispiel dafür. Ne? Da kommen die Leute alle zusammen, obwohl es im Endeffekt einfach nur ein B2B-Podcast war und ein Unternehmen. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, weil auch da 750.000 Menschen ist massiv viel. Und wenn man da einen Aufruf schaltet und guckt, also wie aktiv ist diese Community, wie hoch ist das Engagement, wie viele nehmen sich dann wirklich die Zeit, kommen zusammen, das ist also diese tatsächliche Transferierung von der Zahl der Follower hin zu echten Menschen, die sich damit identifizieren, das ist dann eher die Herausforderung.
Woran erkennst du denn dann deinen Fortschritt auf dem Kanal? Woran machst du es fest?
Den Fortschritt siehst du daran, dass die Aufrufzahlen steigen, ne? Dass die Interaktionen steigen, dass die Leute nicht nur quantitativ mehr Kommentare und Interaktionen abgeben, sondern auch qualitativ in die Themen reingehen. Das siehst du daran, dass die Leute dir DMs schicken, ne? Dass die da vielleicht nochmal eine Frage stellen, dass die versuchen, mit dir in Kontakt zu treten. Das siehst du daran, dass Storyviews steigen. Dass die Leute sich das angucken und dass, wenn du einen Sticker da reinschickst, dass sie damit interagieren, sei es, dass sie eine Flamme schicken, sei es, dass die einen Slider schieben, wenn du eine Frage stellst, dass sie daraufhin diesen Fragensticker ausfüllen und sich die Zeit nehmen, mit dir zu interagieren. Also dieses Engagement, diese Interaktion, dieses Community-Gefühl, das ist viel wichtiger als den Follower-Anstieg. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du relevant bist. Und diese Relevanz siehst du daran natürlich, dass die Aufrufe hoch sind. Ne? Und ja, es ist, natürlich wächst da so ein bisschen ein Kanal mit. Aber man hat nicht mehr so diese, Korrelation wie früher, dass man wusste, okay, ich mache jetzt Video XY mit so und so vielen Aufrufen, setze an der Stelle einen CTA rein und habe dann quasi mathematisch ausrechenbar so viele neue Follower. Die Zeit ist tatsächlich vorbei und das plattformübergreifend.
Pitchst du denn noch auf Folgen?
Ja, ne? Vereinzelt schon. Nicht mehr in dem Ausmaß, wie das vielleicht auch noch vor anderthalb Jahren der Fall war, weil auch da einfach die Erkenntnis war, wir sprechen ja häufig von dem linken und rechten Kreis und hast ja gerade auch gesagt, je mehr du einfach von jemandem, dem du Videos oder dessen Videos du schaust, siehst, der will was von mir, desto größer wird irgendwie diese Diskrepanz. Und wenn du in jedes Video reinballerst, folg mir, folg mir, folg mir, folg mir, dann wird das irgendwann auf so einen Gegenpunkt treffen. Und irgendwann hat tatsächlich so diese Überzeugung dann abgenommen, dass die Leute das auch tatsächlich gemacht haben. Und deswegen muss man es vereinzelt einsetzen. Deswegen, es gibt ja auch verschiedene Call to Actions. Es gibt den auf den Follow, es gibt den, wir haben eben darüber gesprochen, auf die Interaktion, dass die Leute kommentieren, speichern, weiterleiten, also schicken etc. Da muss man einfach eine gute Balance finden. Und regelmäßig auf das Folgen zu pitchen, macht nicht so einen Sinn. Ein Beispiel, was ich da nennen will, ist ein super Kanal, mega. Ich kenne die beiden auch. Das sind die Electric Twins oder Petrol Twins heißen. Die machen super Content, Voice-Over-Videos, reine Voice-Over-Videos. Ich würde mal sagen, aktuell, recht neuer Kanal, rasieren die, was die Aufrufe angeht und pitchen auch in jedem Video. Und der Kanal wächst jetzt nicht so, wie du das denken würdest, wenn du die Aufrufe siehst. Weil wenn ein Video nach dem anderen eine Million Aufrufe und mehr macht und in jedem Video gepitcht wird und der Kanal steht nach zwei Jahren noch bei 250.000 Followern oder 300, denkst du ja, irgendwas kann nicht stimmen. Aber das ist halt die Realität aktuell auf Social Media.
Hm. Folgt man, was würdest du sagen, folgt jemand einem großen Kanal eher weniger im Vergleich zu einem kleinen Kanal?
Ich glaube, das hängt nicht von der Größe des Kanals ab, sondern von der Bekanntheit der Person. Man folgt, glaube ich, eher einer prominenten Person, einfach weil es diese Person ist, als einem großen Kanal, weil er groß ist, wenn du die Person aber nicht kennst. Ein Beispiel, was ich da habe, ist Steven Gätchen. Also dem folge ich tatsächlich gar nicht mal, weil ich den Content von dem gut finde, auch wenn ich den ab und an mal sehe, sondern einfach, weil ich Steven Gätchen cool finde als Person mit deiner Art und irgendwie, wenn ich mal was sehe, finde ich es ganz amüsant, aber ich würde mich jetzt tatsächlich jetzt nicht hinsetzen und Steven Gätchen-Videos anschauen. Trotzdem folge ich dem. Wiederum gibt es große Kanäle. Jetzt müsste ich mal überlegen, wen es irgendwie so in dem Bereich gibt. Da fällt mir jetzt gerade ad hoc kein Beispiel ein. Den folge ich jetzt nicht, einfach weil sie groß sind. Also das ist, glaube ich, nicht das Thema. Ich glaube grundsätzlich, dass das Thema, ich folge irgendjemandem halt nicht mehr so die Sache ist. Und dann sind einfach nur Social-Media-Menschen auf einer Stufe, ganz unabhängig davon, wie groß ein Kanal ist. Es geht eher darum, wie bekannt ist eine Person in der Branche oder in dem Themenbereich an Leuten, die sie anspricht. Wenn jemand in der Beauty-Branche bekannt ist, folgt man der eher, wenn man sich dafür interessiert, als anders.
Ja, also nochmal zur Erinnerung, wenn du wissen willst, wie bekannt oder wie erfolgreich deine Social-Media-Reise ist, dann finde deinen Social-Score heraus. Link ist verlinkt an allen entsprechenden Stellen, die man so kennt, in der Beschreibung jeweils. Und ich würde sagen, das war's. Social-Media-Praktika Nummer 3 kommt zum Ende. Wir freuen uns auf deine Fragen. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir mal diskutieren sollen, dann schreib es in die Kommentare. Und ansonsten danke dir, Dominik, und wir sehen uns bald.
Danke auch fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.